Detektor FM. Zurück zum Thema.
Stiftungen haben einen großen Einfluss in Deutschland. Sie fördern Bildung, Kunst, Wissenschaft und unterstützen Bedürftige in Deutschland. Darüber hinaus dienen Stiftungen aber auch dazu, Unternehmen zu lenken und Steuern zu sparen oder das Erbe reicher Familien zu organisieren. Aufgrund dieser großen Bedeutung beschäftigen wir uns in dieser Woche einmal eingehender mit Stiftungen. Wir betrachten ihre steuerlichen Vorteile, ihre Bedeutung für die Gesellschaft und auch ihren politischen Einfluss. Zu Beginn unserer kleinen Serie sprechen wir mit Hans Fleisch, denn er ist Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen und jetzt bei uns im Interview. Schönen guten Tag, Herr Fleisch.
Guten Tag, Herr Pollert.
Die Mitgliederstiftungen Ihres Verbandes, die verfolgen ja ganz unterschiedliche Ziele. Wie gelingt es Ihnen denn, diese vielfältigen Interessen zu vertreten?
Stiftungen haben einerseits gemeinsame Interessen. Das betrifft vor allem die gesetzlichen Rahmenbedingungen und auch das Informieren der Öffentlichkeit über das Stiftungswesen an sich sowie die Forschung zum Thema Stiftungen. Also bei diesen übergreifenden Themen, dort gibt es eine Schnittstelle, die der Bundesverband Deutscher Stiftungen für alle Stiftungen, alle gemeinnützigen Stiftungen zusammenbeackert. Und zum anderen gibt es Gruppierungen im Stiftungswesen, zum Beispiel thematische Gruppierungen oder bestimmte Stiftungstypen, also Kulturstiftungen oder Bürgerstiftungen. Und die Gruppierungen sind in Arbeitskreisen oder Unternetzwerken im Bundesverband Deutscher Stiftungen organisiert und haben dann dort ihr Spezialforum.
Stiftungen lenken große deutsche Unternehmen, Stiftungen finanzieren Universitäten, Theater und Museen und Stiftungen beraten aber auch die Politik. Welchen Einfluss haben denn Stiftungen in Deutschland?
Zunächst mal, Stiftungen, gemeinnützige Stiftungen dürfen Unternehmen nicht unmittelbar lenken. Sie können allerdings als Vermögen ein Unternehmen haben. Oder anders ausgedrückt, so wie bei Robert Bosch, wenn ich etwas stifte, dann kann das ein Haufen Geld sein, das kann ein Haus sein, was Miete bringt, das kann ein Wald sein oder es kann auch ein Unternehmen sein, was ich der Stiftung schenke als Gründungsstock. Und dann hat die Stiftung ein Unternehmen, wenn es ihr zur Gründung oder in den Kapitalstock geschenkt wurde. Dann ist das ein Teil des Vermögens und dann kann sie dieses Vermögen bewirtschaften. Sie darf aber nach unserem Gemeinnützigkeitsrecht, wenn es eine gemeinnützige Stiftung ist, nicht unmittelbar die Unternehmensleitung und Unternehmenssteuerung übernehmen, weil sie dann wirtschaftlich tätig wird über Vermögensbewirtschaftung hinaus und das wäre nicht gemeinnützig. So viel erstmal zu dieser Konstruktion. Der zweite Punkt ist, Stiftungen werden teilweise überschätzt, was ihre Finanzen und auch manchmal was ihren Einfluss anbelangt. Auf der anderen Seite aber auch unterschätzt, was sie für Wirkmöglichkeiten haben mit Impulsen und Ideen. Beispiel, 1% des Kulturhaushaltes in Deutschland kommt aus Stiftungen. 1% ist ganz wenig. Aber Stiftungen fördern genau das, was andere eher nicht so gerne anfassen. Und auf diese Art und Weise haben sie dann doch einen Einfluss auf die restlichen 99% und insofern einen Einfluss auf andere größere Spieler vom Staat über kommerzielle Kulturbetreiber und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, wenn Stiftungen Projekte machen, die andere stark infizieren, beeinflussen, dann können sie eben einen Einfluss ausüben, so wie auch andere gemeinnützige Organisationen. Nehmen Sie nur mal Greenpeace, auch gar kein so großer Laden, hat auch großen Einfluss. Als gemeinnützige Organisation können Stiftungen über gute Projekte, über Studien, über Reports und so weiter die öffentliche Meinung und damit auch die Entscheidung beeinflussen.
Jetzt wird ja viel über Stiftungen diskutiert, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Amerika ist da immer ein großes Thema und auch ja für viele Vorbild. Hat sich denn der Einfluss der Stiftung in den letzten Jahren verändert aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube schon, weil Stiftungen aus der Kultur der Bescheidenheit herausgetreten sind, die in einer Weise extrem war, dass sie eigentlich wenig Kommunikationsarbeit geleistet haben. Manche Stiftungen haben schon immer stark kommuniziert, aber viele Stiftungen haben nach dem Motto, tu Gutes und rede nicht drüber, das wäre ja geradezu angeberisch. Das war schon der Stil lange Zeit im Stiftungswesen. Heute sagen Stiftungen, nein, wir müssen darüber nachdenken, wie können wir unsere Wirkung, die Gemeinwohlwirkung pro Euro sozusagen optimieren und sehen in dem Zusammenhang, es gibt zwei Ansatzpunkte. Erstens mehr Kooperation und zweitens mehr Kommunikation. Und auf diese Art und Weise hat sich dann durch mehr Kommunikation auch der Einfluss der Stiftung verändert. Und dadurch, dass sie eben kooperativ sind, haben sie auf Partner Einfluss, aber Partner haben auch mehr Einfluss auf die Stiftung. Das Feld hat sich insofern relativ stark gewandelt.
In Stiftung bestimmt der Stifter des Stiftungsvermögens dann auch natürlich den Zweck der Stiftung, so ist das. Der Einfluss großer Vermögen wird so von Generation zu Generation auch gesichert. Der Staat schützt diese, ja man kann auch sagen, Machtkonzentration, indem er Steuererleichterungen gewährt. Welche Rolle spielen denn Stiftungen in Bezug auf den demokratischen Mitbestimmungsprozess in Deutschland?
Zunächst mal, so wie Sie das formuliert haben, ist es rechtlich nicht richtig. Der Stifter bestimmt oder die Stifterin bestimmt den Zweck der Stiftung. Und in dem Moment, wo er gestiftet hat, gehört das nicht mehr ihm. Normalerweise sind dort keine Verwandtschaftserbhöfe gedacht und auch möglich. Es gibt in einigen, ja jetzt auch prominenten Ausnahmefällen, Sonderkonstruktionen. Aber das beklagen die Stifter sogar ganz stark, dass sie sagen, Moment mal, ich muss doch bestimmen, wie meine Stiftung sich verändert und so weiter, das ist doch mein Geld. Und dann sagt die Stiftungsaufsicht, das ist nicht dein Geld, das war dein Geld. Das ist das Geld der Stiftung und die demokratischen Gremien einer Stiftung bestimmen darüber. Insofern wird nichts an andere dort vererbt, das ist gar nicht mehr möglich. Das gehört der Stiftung und wird von den Gremien entsprechend administriert. Am Anfang, zu Lebzeiten, sind meistens die Stifter da noch relativ dominant und stark drin und spätestens nach Ableben des Stifters, nehmen Sie das Beispiel Bosch Stiftung, aber es gibt auch Stiftungen, die sind 1000 Jahre alt. Dort sind eben die Gremien, werden immer wieder ersetzt im Laufe der Generationen, aber die Stiftung gehört sich selbst, die gehört keinem anderen, das ist das Besondere. Gleichwohl, Stiftungen sind gerade nicht der Teil der Gesellschaft, der durch Parlamente und so weiter entschieden wird, dann wären sie nämlich auch überflüssig, sondern Stiftungen ergänzen das, was sozusagen der Mainstream ist, was man auf kommunaler Ebene im Gemeinderat oder auf Landesebene im Landesparlament oder auf Bundesebene im Bundestag beschließt. Das ist der staatliche Bereich und dort haben wir die notwendigen staatlichen, demokratischen, formalen Prozesse. Und daneben gibt es Bereiche, wo Bürger und Bürgerinnen selbst gestalten können, ohne durch diese demokratischen Mühlen des Staates zu gehen. Und dafür gibt es verschiedene Formen. Eine davon ist der Verein. Sie können es auch einfach als Initiative machen, als Nachbarschaftsinitiative, oder Sie können eben eine Stiftung gründen. Das kommt auf die Aktivität drauf an, wenn es ein nachhaltiges Engagement sein soll, zum Beispiel für Alte, dann ist die Nachhaltigkeit am besten zu organisieren in einer Stiftung. Aber sie ist nur eine Form der nichtstaatlichen, bürgerschaftlichen Initiative zur Gestaltung des öffentlichen Raums.
Glauben Sie denn, dass in den kommenden Jahren Stiftungen noch eine größere Rolle spielen werden für die Gesellschaft insgesamt?
Ich glaube, sie werden für die Bürgergesellschaft eine größere Rolle spielen. Wir haben einen großen nichtstaatlichen Bereich mit 500.000 Vereinen, Initiativen und, die sogenannte Zivilgesellschaft. Und dieser Bereich wächst und gewinnt auch an Bedeutung. Der ist aber finanziell heute noch relativ stark staatsabhängig und kann insofern paternalistisch doch noch relativ stark vom Staat gesteuert werden. Das ist so fast feudalistisch manchmal im Zusammenhang. Und da wird sich der Bereich der Zivilgesellschaft weiter emanzipieren. Dazu gehört auch, dass es innerhalb der Zivilgesellschaft eine Eigenfinanzierung braucht, aus Spenden einerseits und aus Zuwendungen von gemeinnützigen Stiftungen andererseits. Und ich glaube, dass dieser Bereich der Eigenmittel der Zivilgesellschaft, der wird wachsen und dabei spielen die Stiftungen tatsächlich eine Rolle. Die tragen also zu einer Staatsunabhängigkeit der Zivilgesellschaft sicherlich stärker bei, wenn sich die Zahl der Stiftungen weiter erhöht.
Sagt Hans Fleisch, er ist Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Ich sage vielen Dank für das Interview.
Ich danke auch.
Stiftungen sind ein beliebtes Konstrukt in Deutschland. Sie dienen einem bestimmten Zweck, der in ihrer Satzung festgelegt ist. Es gibt Stiftungen, die sich für die Bildung von Kindern aus sozial schwachen Familien einsetzen, Stiftungen, die sich für bessere Forschung engagieren oder welche, die sich für die Erhaltung bestimmter Gebäude einsetzen. Aber Stiftungen dienen auch dazu, Steuern zu sparen, beispielsweise die Erbschaftssteuer. Stefan Winheller kennt die steuerlichen Vorteile von Stiftungen, denn er ist Fachanwalt für Steuerrecht und jetzt bei mir am Telefon. Ich sage schönen guten Tag, Herr Winheller.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn, mit Hilfe von Stiftungen Steuern zu sparen?
Ja, Sie hatten es gerade schon in der Anmoderation gesagt, dass Stiftungen geeignet sind, Steuern zu sparen. In zweierlei Hinsicht ist das richtig. Sie hatten erwähnt die Erbschaftssteuer, die in Deutschland gleichlaufend ist mit der Schenkungssteuer. Das heißt, die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer sind in einem Gesetz geregelt. Und wenn ich einer Stiftung, einer gemeinnützigen Stiftung etwas schenke, dann ist das in der Tat steuerfrei. Hinzu kommt, dass man natürlich auch Einkommensteuer sparen kann. Das heißt, wenn ich einer Stiftung etwas spende oder eine Zustiftung mache, dann habe ich einkommensteuerliche Vorteile.
Können Sie anhand eines typischen Beispiels mal erläutern, wie man mit der Gründung so einer Stiftung auch tatsächlich dann Steuern sparen kann?
Ja, das ist ganz interessant in Deutschland. Im deutschen Recht ist es anders als zum Teil im Ausland, zum Beispiel in den USA, so dass Sie für die Gründung von Stiftungen besonders begünstigt werden, beziehungsweise generell für die Zustiftung an eine Stiftung. Wenn Sie also der Stiftung ein größeres Vermögen zuwenden, dann bekommen Sie bis zu 1 Million Euro einen Sonderausgabenabzug. Das heißt, das mindert unmittelbar Ihre Steuerlast. Und wenn Sie verheiratet sind und jeder der Ehegatten in der Lage ist, 1 Million zu geben, dann verdoppelt sich das auf 2. Das ist also so die einkommensteuerliche Bevorzugung. Das gilt bei anderen Vereinen, gemeinnützigen oder gemeinnützigen Verbänden so nicht. Da sind die Grenzen etwas niedriger.
Besonders große Vermögen werden ja nach dem Tod von Unternehmern oft dann in Stiftungen eingebracht. Aktuelles Beispiel ist die Stiftung des VW-Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Pirch. Inwiefern geht es bei solchen Konstruktionen dann tatsächlich um das Sparen von Steuern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das führt auch, denke ich, in die richtige Richtung, weil wir sprechen jetzt hier viel über Steuern, aber letztlich ist eine gemeinnützige Stiftung jedenfalls nicht wirklich ein Steuersparmodell. Bei den größeren Vermögen geht es viel häufiger darum, neben dem Thema Steuern vor allem das Vermögen auch zu erhalten, Unternehmen zu erhalten oder große Familienvermögen über die Generation hinweg zu erhalten und dann die Erben und Enkel an dem Vermögen zu beteiligen. Da geht es nicht in allererster Linie darum, viel Geld zu sparen oder Steuern zu sparen, meine ich. Da sind wir dann auch häufig in einem anderen Bereich. Dann sind wir gar nicht mehr bei gemeinnützigen Stiftungen, sondern bei Familienstiftungen. Die sind, weil sie eben die Familie unterstützen und nicht gemeinnützige Zwecke fördern, nicht in diesem Maße steuerbegünstigt. Das Einzige, was man da noch als Begünstigung erkennen kann, ist die Körperschaftssteuer, derzeit bei 15% nur liegt. Und insoweit sind dann auch Familienstiftungen begünstigt. Aber da gibt es keine Schenkungssteuerfreiheit oder Erbschaftssteuerfreiheit und auch keinen Sonderausgabenabzug. Das gibt es nur bei gemeinnützigen Stiftungen.
Das heißt, Sie würden sagen, es sind eher andere Interessen, die da im Vordergrund stehen, wenn man Stiftungen gründet, als das Sparen von Steuern?
Ja, es ist in erster Linie wirklich das ideelle Interesse. Viele Unternehmer haben über ihre Unternehmerzeit hinweg gelernt, dass Profitmaximierung wichtig ist, um das Unternehmen am Leben zu erhalten, um Arbeitsplätze zu schaffen, um erfolgreich zu sein. Und jetzt irgendwann mal gegen Ende der Unternehmerzeit wird dann klar, dass es auch natürlich andere Ziele geben kann und dass sich der Unternehmer, häufig sind es einfach Unternehmen, die Stiftung gründen, dass sich der Unternehmer dann auch für das Gemeinwohl einsetzen kann und da seine ganze Erfahrung einbringen kann. Also es sind vor allem ideelle Zwecke, die Stiftungsgründer umtreiben und dann zur Gründung, Errichtung einer Stiftung führen. Oder aber eben, es geht darum, Familienvermögen zusammenzuhalten und über die Generationen zu erhalten.
Nichtsdestotrotz, durch die tausenden Stiftungen in Deutschland entgehen dem Staat Jahr für Jahr Millionen an Steuergeldern. Glauben Sie, dass dieses Steuerschlupfloch sozusagen irgendwann mal geschlossen wird oder bleibt das erstmal offen?
Also das wäre, denke ich, die falsche Richtung und ich kann mir das derzeit auch nicht vorstellen, dass dieses, wie Sie es nennen, Schlupfloch gestopft wird. Sie können es ja auch andersrum sehen. Der Stifter, der gemeinnützigen Zwecken Geld zuwendet über eine Stiftung, fördert das Gemeinwohl und das macht der normale Steuerpflichtige auch, indem er Steuern zahlt. Das heißt, das Zuwenden von Geld an eine Stiftung ist letztlich, oder man kann es jedenfalls so bezeichnen, ein Ersatz für Steuern zahlen. Und von daher ist das sicherlich nicht zu erwarten, dass diese Möglichkeit geschlossen wird. Ganz im Gegenteil, ich vermute eher, dass die Tendenz sich noch verstärken wird. Das bürgerschaftliche Engagement wird immer wichtiger und es wird wichtiger, dass die Menschen privat Initiative ergreifen und dem guten Zweck Geld geben.
Sagt Stefan Winheller, er ist Fachanwalt für Steuerrecht und war bei Detektor FM im Interview. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Detektor FM. Zurück zum Thema.